Wir wollen ihm alles geben heute Abend, denn Gott sucht einen fröhlichen Geber. Das habt ihr bestimmt gehört im Zusammenhang mit einem Opfer. Amen. Aber das ist genauso, das gilt überhaupt, es gilt generell. Und wenn wir ihm heute freiwillig und mit Freude unseren Herzen darbringen, dann ist das ein wohlgefälliges Opfer für den Herrn. Und dann heißt es, und er kann alle Gnade geben, dass wir in allen Dingen alle Zeit volle Genüge haben und noch reich sind zu jedem guten Werk. Also wir brauchen seine Gnade dieses Wochenende ganz besonders, weil es um seinen Geist geht. Es geht nicht um irgendein Dogma, sondern es geht um ihn. Wir wollen ihn. Wir wollen mehr von ihm. Wir wollen von ihm lernen. Wir wollen von ihm erfahren. Und ich möchte nur ein kleines Versprechen jetzt ganz am Anfang geben, bevor wir in den Lobpreis gehen. In Johannes 14, ab Vers 15, da heißt es, Jesus spricht, er sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Halleluja. Und dann heißt es ein paar Verse weiter, das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, der mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nichts ist schöner und nichts ist besser für uns, als einfach in der Gegenwart des Herrn zu sein. Und das gilt eigentlich für alles und für immer. Ob wir nun so in einer Situation sind, wo wir gemeinsam den Herrn loben können, oder ob wir ganz alleine sind. Das ganz alleine so in der Gegenwart des Herrn kommen, ist eine Sache, die ein bisschen trainiert werden muss. Es kommt nicht immer von alleine. Manchmal schon. Wer hat das schon mal erlebt? Du bist einfach irgendwo und du wirst überführt und du spürst, Gott ist plötzlich da bei dir. Hat jemand so eine Erfahrung gemacht? Ja? Amen. Aber es gibt andere Zeiten, wo wir ein bisschen beiseite gehen müssen und ihm suchen müssen. Eine sehr interessante Möglichkeit, die ich gefunden habe, und das habe ich auch von Derek und Ruth gelernt. Die haben immer angefangen, wenn Derek gepredigt hat, haben sie immer damit angefangen, dass die beiden ein Wort aus der Bibel proklamiert haben. Und durch diese Proklamieren des Wortes ist es oft so, dass unsere menschliches Sinn fokussiert wird auf das Göttliche und einfach dadurch, dass wir unser Augenmerk auf ihm so richten, langt oft, dass seine Gegenwart einfach kommt, dass du spürst, ah, jetzt spüre ich ihn. Ich meine, er ist immer da, Amen. Du musst ihn nicht irgendwie herbeiholen. Der ist ja immer bei dir. Der wohnt in dir. Wo du gehst, da geht auch die Königreich Gottes. Ob du es willst oder nicht. Wenn du schlechte Laune bist, dann zeigst du eine schlechte Seite diesen Königreiches. Oder zeigst du diesen Königreich in einem schlechteren Licht. Und wenn du gut drauf bist, dann zeigst du dem Königreich in einem besseren Licht. Aber du zeigst immer Gottes Königreich, weil es in dir wohnt. Du kommst nicht davon weg. Es ist einfach so. Preis dem Herrn. Halleluja. Also, jetzt wollen wir darüber reden, wer ist eigentlich der Heilige Geist? Es ist oft so, es gibt eine Unsicherheit darüber. Wer ist der? Kann ich ihm ansprechen? Kann ich ihm nicht ansprechen? Soll ich Angst vor ihm haben oder nicht? Ich weiß ja nicht recht, ob ich ihm mein Leben wirklich hingeben möchte. Ich weiß nicht recht, ob ich ihm wirklich die Kontrolle geben möchte. Kann ich ihm vertrauen? Wer ist denn dieser Heilige Geist? Und ich möchte, dass wir heute eine Basis bauen aus der Schrift. Denn auf diesen Basis und diese Basis allein können wir bauen. Es geht nicht darum, was ich drüber denke. Es geht darum, was das Wort darüber sagt. Halleluja. Also lasst uns am Anfang anfangen. 1. Mose, wenn du eine Bibel dabei hast, schlag ihn bitte auf. Es ist immer gut, wenn ihr ein bisschen mitblättert und mitliest. Ich denke, wir werden sogar die Schriftstellen oben haben können, oder? Kannst du mal 1. Mose 1, Vers 2, ganz am Anfang, als Gott sagt, das Einzige, was da vorkommt, ist, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann heißt es, und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Ganz am Anfang ist der Heilige Geist dabei. Es ist von dem Heiligen Geist die Rede. Eine sehr absolut wichtige Person der Gottheit durch den Heiligen Geist. Er schwebte jetzt über diese Dunkelheit, diese undefinierte Sache und wartete nur darauf, dass ein Wort von Gott kommt und dann machte er das. Ruach ist das hebräische Wort, der den Heiligen Geist beschreibt. Ruach ist ein Wort, der heißt des Atem Gottes. Des Atem Gottes. Also das ist nicht eine Sache, der Heilige Geist ist nicht eine Sache, der separat ist von Gott. Er ist Gott. Er ist Gott. Er ist des Atem Gottes. Halleluja. Und dieser Heilige Geist spielt die absolute Rolle in der ganzen Schöpfung. Und auch in der Schöpfung von uns, das möchte ich gerne bestätigen mit einer Bibelstelle aus Hiob. Hiob 33. Das sagt Hiob in Vers 4, 33 Vers 4, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Da haben wir unser Ruach wieder. Und da haben wir diese Schöpfung, dieser Schöpfergott, diese Kraft Gottes, der geschaffen hat. Hiob hat es erkannt und bekannt, der Geist Gottes hat mich gemacht. Und das kann jeder von uns sagen. Der Geist Gottes hat mich gemacht. Meinst du, dass du das mit mir bekennen kannst? Sagen wir das gemeinsam. Der Geist Gottes hat mich gemacht. Halleluja. Halleluja. Wer ist der Heilige Geist? Derjenige, der dich gemacht hat. Gibt es irgendeinen, der dich vielleicht besser kennen könnte, als der dich gemacht hat? Brauchst du Angst zu haben vor dem, der dich gemacht hat? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. In 2. Mose 31, die Verse 2 bis 5. 1 bis 5. Machen wir doch das erste auch. Und der Herr redete zu Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn des Uri, des Sohnes Hurs von Stamm Juda, und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können für jedes Kunsthandwerk, Pläne zu entwerfen und in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten. Auch mit der Fähigkeit zum Schneiden von Steinen, zum Einsetzen und mit der Holzschnitzerei habe ich ihn begabt, damit er in jedem Handwerk arbeiten kann. Also der Heilige Geist ist derjenige, der uns befähigt und begabt. Er ist derjenige, der uns macht und als er uns macht, dann gibt er uns Befähigungen, Begabungen. Es sind einfach Leute, die da besonders begabt sind. Amen, das ist ganz klar. Brauchen wir gar nicht nachdenken. Es sind manche Leute, die sehr, sehr gut sind mit handwerklichen Sachen. Andere Leute sind absolut Nieten in dem Bereich, können aber dafür in anderen Bereichen sind hochbegabt und qualifiziert über allen Maß. Und das hat nichts mit Lernen zu tun. Das Lernen bekräftigt vielleicht diese Begabungen, aber diese Begabungen sind da. Und die sind vom Heiligen Geist. Er ist derjenige, der aus uns macht, wer wir sind. Er gibt uns diese besonderen Fähigkeiten. In 1. Korinther, Mensch, wir machen aber eine ganz schnelle Reise durch die Bibel heute. Aber egal, du kannst fast auf jede Seite aufschlagen und du findest den Heiligen Geist. oder seinen Wirken. In 1. Korinther Kapitel 2 und Vers 14. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Heilige Geist ist derjenige, der es uns erlaubt, Gottes Wort zu verstehen. Der Heilige Geist öffnet unseren Verstand, dass wir die Dinge Gottes erkennen können. Vieles, was Gott für uns hat, geht leicht über die Grenzen unseres Verstand hinaus. Hast du das schon mal gemerkt? Das kapiere ich nicht ganz. Du kannst es irgendwie erfassen, du kannst es irgendwie wissen, aber du kannst es nicht ganz verstehen. Weil es geht über unseren Intellekt hinaus, es geht über das Menschliche hinaus, in das Göttliche hinein. Und um das Göttliche zu verstehen, muss es geistlich beurteilt werden, geistlich erkannt werden. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns befähigt dazu. Also wenn wir ein bisschen Rückblick nehmen, das Ruach, das Atem Gottes hat uns und hat diese ganze Welt, diese ganze Universum geschaffen. Es ist die Kraft Gottes, das Atem Gottes. Er ist derjenige, der die Gaben gibt, der Menschen befähigt und begabt. Auch natürliche Begabungen, und wir werden nachher sehen, auch die Geistesgaben. Aber erstens mal einfach generell. Der gibt uns unsere menschliche Begabungen. Er hat mit uns ganz intim zu tun, kennt uns durch und durch und hat uns lieb, dennoch. Er ist derjenige, der unseren Verstand aufmacht, um die Sachen Gottes überhaupt verstehen oder erfassen zu können. Und in Matthäus Kapitel 3 und Vers 11, haben wir eine weitere sehr, sehr interessante Sache. Johannes der Täufer spricht und er sagt, ich taufe euch mit Wasser zu Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also der Heilige Geist ist derjenige, womit wir getauft werden oder in wem wir getauft werden, ist noch besser. In ihm werden wir getauft. Und eine Taufe musst du auch so vorstellen, eine völlige Untertauchen. Wir werden untergetaucht im Heiligen Geist. Total bedeckt, überschüttet. Es gibt keinen kleinen Fleckchen von uns, der nicht bedeckt ist mit dem Heiligen Geist. Und das gilt äußerlich wie auch innerlich. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und wenn er in uns ist, und wir sind in ihm rein hineingetaucht und er erfüllt uns durch und durch, dann sind wir von innen erfüllt, wir sind von außen überschüttet, keine Zelle unserer Körper ist ausgelassen. Wir sind total erfasst von dem Heiligen Geist. Und wer tauft uns? Unsere liebe Herr Jesus, der sein Alles für uns gegeben hat, den wir so lieben, da haben wir kein Problem mit Jesus zu lieben. Amen. Wir können irgendwie mit ihm identifizieren. Der ist eine Person. Wir haben einen Bezug. Und Jesus, das Größte, was er uns gegeben hat oder hat geben können, hat er uns in dem Heiligen Geist gegeben. Die Fülle seiner Liebe. Es gibt so viel Uneinigkeit im Leib Christi in Bezug auf den Heiligen Geist. Das finde ich so schade, aber es ist eigentlich typisch. Der Feind nimmt das Kostbarste, das Gott uns gegeben hat, und versucht es irgendwie komisch zu machen. Das ist so typisch. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir verstehen, wer er wirklich ist. Ich möchte die Wörter Jesu mal anschauen in Johannes 14. Ich möchte, dass wir ein bisschen verstehen, wie er uns seinen Heiligen Geist gibt und mit was für Aussichten oder für Ziele. Es ist eine göttliche, geistliche Prozess, die Jesus hier beschreibt. Und wir fangen an in Johannes 14 und ich lese ab Vers 15. Liebt ihr mich, sagt Jesus, so werdet ihr meine Gebote halten. Und vielleicht vorweg möchte ich sagen, dass diese Verse in Johannes 14, die gehören zu den letzten Worten Jesu. Das heißt, er versucht jetzt in den letzten Stunden, bevor er ans Kreuz geht, in diese letzte Möglichkeit, wo er mit seinen Jüngern zusammen ist, versucht er alles so in eine kompakte Form weiterzugeben, was er ihnen die ganze Jahre gesagt hatte. Er versucht jetzt, es ist so wie wenn irgendjemand auf sein Sterbebett ist, der versucht, das Kern, die Juwelen, das Wichtigste, was ihm am wichtigsten ist, versucht er weiterzugeben, bevor er geht. So ist es auch mit Jesus. Also diese Worte für mich, die haben eine Gewichtung, eine sehr, sehr wichtige Stelle in meinem Verständnis von ihm, was er wollte, was er uns sagen wollte. Es ist so viel hier reingepackt. Aber hier sagt er, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihm lieben und mich ihm offenbaren. Sprichst du ihm Judas, nicht der Iskariot, her, was bedeutet das, dass du uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihm lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält mein Wort nicht, meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. In diese paar Verse haben wir ein wunderbares, komplettes Bild. Wir haben Gott, den Heiligen Geist, wir haben Gott, den Vater, wir haben Gott, den Sohn, die in uns wohnen. Die nehmen Wohnung in uns. Und Jesus sagte, ich sende meinen Heiligen Geist. Und der wird in euch wohnen. Damit fängt er an. Mein Heiliger Geist wird in euch wohnen. Und ich und mein Vater, wir kommen zu euch und wohnen in euch. Es gibt keine Trennung. Es gibt keine Trennung zwischen dem Heiligen Geist, dem Vater und dem Sohne. Es ist ein Gott, der sich in drei Personen offenbart. Eine Dreieinigkeit, aber es ist ein Gott. Und wenn es von dem Heiligen Geist spricht, dann redet es von Gott. In allen seinen Zügen, seinen Eigenschaften. Er ist nicht einen anderen, er ist derselbe. Und so wohnt er in uns. Und er gibt uns diesen Geist der Sohnschaft, wodurch wir schreien, aber liebe Vater. Wir sind nicht als Waisen zurückgelassen, sondern wir sind geliebte Kinder. Und wir haben diesen Geist, nicht einen Geist der Furcht, nicht einen Geist der Angst, sondern einen Geist der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Einen Geist, der in uns schreit, aber liebe Vater, aber Vater, wie ich dich liebe. Es ist so natürlich für uns zu sagen, aber liebe Vater, Vater im Himmel, ich liebe dich. Es ist natürlich für uns, weil wir seine Kinder geworden sind durch die Wiedergeburt. Dieser Heilige Geist ist derjenige, worum es geht heute. Diesen Heiligen Geist, der Gott darstellt, der Gott verkörpert, kann man das sagen? Verkörpert, kann man Gott verkörpern? Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist der, er ist Gott. So wie der Vater, so wie Jesus selbst, ist der Heilige Geist Gott. Und er hat eine wunderbare Aufgabe. Der ist unser Tröster. Jesus sagt, ich hätte so viel, die ich euch sagen wollte, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Aber der Heilige Geist, er wird es euch wieder in Erinnerung bringen. Wenn ich diese Verse lese und alles, was Jesus seinen Jüngern gegeben hat, die haben so viel nicht verstanden. Die haben so viel, das war so weit über ihr Denken, über ihren Horizont. Das war so weit hergeholt, was er gesagt hat. Die haben ihn wirklich nicht verstanden. Die haben Angst gehabt. Jesus hat sagen müssen, lasst eure Herzen nicht betrübt sein, Leute. Ihr werdet mir jetzt eine Weile nicht sehen und dann werdet ihr mir sehen. Wo ich jetzt gehe, könnt ihr nicht gehen, aber demnach werdet ihr ja mit mir kommen. Und die hatten keinen blassen Schimmer und die waren wirklich verwirrt. Aber Jesus hat ihnen trotzdem diese Worte gegeben. Trotzdem hat er alles gesagt. Er wusste, ich rede ein bisschen jetzt ins Leere hinein, aber ich rede trotzdem, weil dies sind geistliche Worte. Und es ist wichtig, dass ich die Worte sage, die mein Vater mir gegeben hat. Dies sind geistliche Worte, die müssen geistlich unterschieden werden. Ich weiß, ihr habt diesen Geist jetzt noch nicht, ihr könnt sie gar nicht unterscheiden, aber ich gebe euch die Worte trotzdem. Ganz, ganz toll eigentlich, was hier passiert. Weil Jesus wusste, er sagte, der Tröster, aber das lese ich nochmal, Vers 26. Aber der Tröster, der Heiligen Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Spitze. Finde ich absolut toll. Wie Jesus das gemacht hat. Wie oft sind wir nicht auch in solche Situationen? Wir reden mit jemandem, wir sagen irgendjemandem, weißt du, Jesus hat dich so lieb. Er ist für dich gestorben. Er ist von Toten wieder auferstanden. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Und wenn du ihm annimmst, sind all deine Sünden vergeben. Du hast das ewige Leben. Dann sitzt du mit ihm zu Rechten des Vaters in Herrlichkeit und du regierst mit ihm und du erarbeitest deine Erlösung mit Furcht und Zittern und du wirst ihm erfahren dein Leben lang und sein Heiligen Geist wird in dir wohnen und du wirst eine ganz andere Mensch sein und die schauen dich an und sagen, hä? Was sagst du bloß für verrückte Dinge? Es passt gar nicht in unseren Erfahrungsbereich als Menschen. Das sind geistliche Worte, die geistlich unterschieden werden müssen. Aber dann, es kommt dann die Zeit, wenn die mal diesen Schritt machen und Jesus in ihren Leben einladen. Ich meine, das ist euch allen passiert, Amen. Mir genauso. Das war so dermaßen verrückt, bevor ich wieder geboren wurde. Aber nachdem war alles klar. Und so ist es. So ist es auch mit vielerlei Sachen. Deswegen sollen wir uns nicht stören lassen, wenn wir nicht die ganze Bibel verstehen. Wenn du das erste Mal durch bist, von Seite 1 bis zur letzten Seite, wer ist schon mal durch? Vielleicht sollen wir einen Bund machen mit dem Herrn heute. Das meine ich ernst. Als ich wiedergeboren wurde, hatte ich so einen Hunger nach Gottes Wort. Ich konnte nicht aufhören zu lesen. Ich denke, das war eine Gnade Gottes. Aber ich denke, es ist eine Gnade, die er gerne schenkt. Und wenn wir darum bitten, dann hilft er uns dabei. Wenn du nur 15 Minuten am Tag deine Bibel liest, dann bist du in einem Jahr durch. 15 Minuten am Tag. Auch wenn du langsamer liest. Die ersten Jahre, ich habe das mindestens einmal im Jahr durchgelesen, wenn nicht mehr. Und das fünfte Mal durch fingen einige Sachen zusammenzupassen. Sechste, siebte Mal fing ich an, einen Überblick von Gottes Charakter zu bekommen, wo ich nicht mehr immer fragen muss, ja, ist das Gottes Wille? Weil ich erkannte seinen Willen. Ich erkannte ihm etwas besser. Aber es dauert und es dauert heute noch. Es sind heute noch viele Dinge in der Bibel, die ich nicht ganz verstehe. Aber ich lasse mich nicht davon abhalten. Genauso wenig, wie ich mich davon abhalten lasse, einen Apfel zu essen. Weil einen Apfel verstehe ich auch nicht, aber ich brauche es, um mich zu ernähren. aber ich verstehe ihn nicht. Verstehst du einen Apfel? Aber du wirst ihn essen, oder? Nimm die Bibel genauso. Iss die Bibel, lass dich ernähren geistlich. Das sind geistliche Worte, die geistlich unterschieden werden, wo der Heilige Geist mitwirkt, um dich zu lehren, um dir das beizubringen, um dir den Verstand zu öffnen. Der Heilige Geist arbeitet jeden Tag mit, aber der hat irgendetwas, womit er gerne arbeitet, und das ist Gottes Wort. Denn er nimmt von dem Seinen, sagt Jesus, er nimmt von dem Meinen und gibt es euch. Und das ist sein Wort. Jesus ist das Wort Gottes. Das Wort wurde Fleisch und wir haben ihn erlebt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit der eingeborenen Sohnes Gottes. Amen. Also, lies doch, mach doch einen Bund mit Gott und sag, Herr, ich will dein Wort lesen, mindestens einmal. Wenn du die Bibel noch nicht einmal gelesen hast und du bist mit Problemen geplagt, dann es ist eigentlich kein Wunder. Weil wenn du nicht weißt, was du hast im Herrn, dann kann der Feind mit dir spielen. Dann kann er ja machen, was er will. Da kann dir was Sachen reinflüstern und du sagst, oh ja, das muss stimmen. Aber es stimmt nicht, wenn du deine Bibel kennst. Hättest du deine Bibel gekannt, dann hättest du sofort erkennen können, na, das stimmt eigentlich nicht überein. Hier sagt es, ich bin mit ihm gekreuzigt, dennoch lebe ich, aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Das weiß ich, weil die Bibel das sagt. Nein, ich bin nicht verflucht, weil Jesus für mich zum Fluch wurde, als er am Kreuz hing, auf dass ich das Segen Abrahams empfangen kann und noch dazu den verheißenen Heiligen Geist. Nein, ich nehme diesen Fluch nicht an. Weg von mir, Satan, im Namen Jesu. Wenn ich aber nicht weiß, dass Jesus für mich ein Fluch wurde, dann lade ich alles, was auf mich zukommt, und oh nein, die haben mich verflucht. Die Bibel, meine Bibel sagt, dass einen unverdienten Fluch keine Landeplatz findet. Also ein Fluch landet bei uns nicht. Solange wir wissen, Jesus ist für mich zum Fluch geworden. Das heißt, er hat schon dafür bezahlt am Kreuz von Golgatha. Und diesen Preis, den er bezahlt hat, das gilt für mich, weil ich ihn als meine Erlöser angenommen habe. Es ist so wichtig, dass wir die Bibel kennen. So mach doch einen Bund mit Gott und sag, Herr, ich lese jetzt von Seite 1. Von Seite 1 ganz durch. Und weißt du, was du machst, wenn du mit der letzten Seite fertig bist? Dann fängst du wieder auf Seite 1 an. Es ist eine regelmäßige Ernährung. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von ein Wort, der aus dem Munde Gottes kommt. Nein, jedes Wort, der aus dem Munde Gottes kommt. Das heißt, jedes Wort ist wichtig. Auch diese langweiligen Namenslisten. Diese Dinge, wo du kaum, du kannst die Dinge gar nicht mal aussprechen. Aber auch in diesen Listen sind Schätze verborgen. Jedes Wort Gottes ist wichtig. Es hat dir irgendetwas zu sagen. Irgendetwas, was du brauchst für deine geistliche Reife. Halleluja. So, der Heilige Geist ist unsere Tröster. Der ist unser Beistand. Der ist unsere Lehrer. Der ist derjenige, der uns die Sachen Gottes offenbart. Und was für wunderbare Sachen er für uns hat. Jeden Tag neu. Und es hört nicht auf. Egal wie lange du mit dem Herrn gehst, es hört einfach nicht auf. Es gibt immer Neues. Immer was ganz Tolles. Und interessanterweise, ich möchte nur darauf hinweisen, dass eine Bibelstelle, ein Vers oder zwei Verse davor, wo wir angefangen zu lesen haben, stehen diese Worte. Johannes 14, 12 bis 14. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verehrt wird, werde in dem Sohn. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Unmittelbar davor. Und dann kommt das, ich lasse euch nicht allein, verlasse euch nicht. Als Waisenkindern werdet ihr nicht gelassen, ich sende meinen Geist. Er wird euch alles lehren. Diese Worte sind geistliche Worte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Die Werke, die ich getan habe, die ich tue, werdet ihr auch tun. Das sind geistliche Worte, das verstehe ich nicht. Hier verstehe ich das nicht. Hier verstehe ich das. In meinem Geiste verstehe ich das. Deswegen kann ich sagen, in Jesu Namen sei geheilt. Deswegen kann ich einen Dämon befehlen, in Jesu Namen geh weg. Deswegen erkenne ich vieles, weil der Geist Gottes es offenbart. Deswegen kennst du so vieles, erkennst du so vieles, weil Gottes Geist es offenbart hat. Und das, was du noch nicht verstehst, das wird ja kommen. Denn er ist immer bei dir und arbeitet immer daran. Halleluja. Lass uns mal Lukas aufschlagen. Lukas Kapitel 11. Lukas 11, 13. So denn ihr, die ihr arg seid, könntet euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Der Heilige Geist ist das beste Geschenk. Ist das Beste, was er uns geben kann. Wer da bittet, sagt er ein paar Verse davor, der empfängt. Und wer das sucht, der findet. Und wer da anklopft, den wird aufgetan. Ich denke, wir lesen auch die Verse davor. Fangen wir an mit Vers 11. Dass wir auch den Zusammenhang sehen. Und dann bis 13 bitte. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater ums Brot, der ihm einen Stein dafür biete? Und so er um einen Fisch bittet, der ihm eine Schlange für den Fisch biete? Oder so er um ein Ei bittet, den ihn ein Skorpion dafür biete? Wer macht das? Das macht doch kein Vater, keine Mutter. So den ihr, die ihr arg seid, wenn wir als normale Menschen, arg, ist das ein schlechtes Wort auf Deutsch? Arg? Naja, auf jeden Fall menschlich. Können wir das so sagen? Ja? Also wenn sogar die, die böse sind, wenn sogar die so sind, dass sie für ein Ei kein Skorpion geben, wie viel mehr? Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Es geht darum, gute Gaben zu geben. Das beste Gabe, die Gott uns geben kann, ist sein Heiligen Geist. In der anderen Parallelstelle, da heißt es, wie viel mehr wird der Vater im Himmel gute Gaben denen geben, die ihn bitten. Amen. So, diese gute Gabe ist doch seinen Heiligen Geist. Das ist das Beste, was wir von dem Herrn bekommen haben. Wenn wir sagen, oh Gott, ich brauche alles, was du für mich hast, dann sagst du eigentlich, Herr, ich brauche deinen Heiligen Geist. Also, ihm fürchten? Nee. Das ist eine Sache, die wir begehren sollen. Seinen Heiligen Geist. Oh, Heiliger Geist, ich will mehr von dir. Ich brauche mehr von dir. Soll unsere dauerhafte Einstellung sein. Heiliger Geist, was du von mir willst, was du durch mich machen möchtest, was du mir geben willst und wo du mich hinführen willst, weiß ich, dass es gut ist. Ich weiß, dass es gut ist. Es ist das Beste für mich, was Gott, der Vater im Himmel, mich geben möchte. Es ist auch das ultimative Ausdruck der Sieg Christi am Kreuz. Der Heilige Geist ist der ultimative Ausdruck dieses Sieges. Lass uns mal Galater anschauen. Galater 3, 13 bis 14. Christus hat uns von dem Fluch losgekauft, unter den uns das Gesetz gestellt hatte. Denn er hat an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht. So sollte durch Jesus Christus der Segen, der Abraham zugesagt wurde, zu allen Völkern kommen, damit wir alle durch vertrauenden Glauben den Geist erhalten, den Gott versprochen hat. Schauen wir mal, wie das hier aussieht. Da heißt es, dass wir an einer anderen Stelle, auf Englisch heißt es, nicht durch den vertrauenden Glauben, den Geist, sondern uns noch dazu, den Heiligen Geist. Dass wir den Segen Abrahams erhalten, durch den Glauben, und noch dazu seinen Heiligen Geist. Das ist das i-Tüpfelchen oder die cherry on top of the cake, sagen wir auf Englisch. Das ist das Extra, das diesen Segen versiegelt. Das diesen Segen komplett macht. Wir haben den Segen Abraham, den Gott gesegnet hat in allen Dingen, weil Jesus für uns zum Fluch wurde. Aber das ultimative Aussage, das ultimative, was diesen Sieg erkauft hat und errungen hat, ist diesen Segen Abrahams und den Heiligen Geist Gottes. Das ist diese ultimative Auswirken des Sieg am Kreuz von Golgatha. Halleluja. Wir haben den Segen Abrahams, wir haben das ewige Leben, wir haben alles. Und wir hätten das alles so haben können und dann hätte es auch dabei bleiben können. Aber Gott hat gesagt, nein, jetzt wo ich sie erlöst habe, jetzt wo sie mit mir im Himmel sein können, jetzt will ich noch was hinzutun. Jetzt will ich noch meinen Heiligen Geist geben, dass sie nicht nur die Erlösten sind, sondern dass sie die Befähigten sind. Jetzt werden sie die Begabten. Jetzt werden die Wirksamen. Die, die hier auf dieser Erde wirksam sind, die meinem Geist, meinen Königreich tragen in die Welt hinein. Der Heilige Geist Gottes. Halleluja. Das Erste, was Jesus getan hatte, als er von dem Toten auferstand, das schauen wir mal in Johannes an. Johannes 20 und die Verse 21 bis 23. Die Jünger, die waren so in dem Raum und plötzlich kam Jesus hinzu. Und Jesus sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nimmt hin den Heiligen Geist. Welche ihr die Sünde erlasst, denen sind sie erlassen. Und welche ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Also das Erste, was er tat, sagte, okay, Preis ist bezahlt, alles ist geschehen, jetzt erste Priorität, empfang den Heiligen Geist. Erste Priorität, empfang den Heiligen Geist. Und dann gleich damit kam die Autorität Gottes. Und er sagt, wenn du jemand die Sünden vergibst, dann sind sie ihnen vergeben. Wenn du deren Sünden erhältst, dann sind sie erhalten. Dann sind sie noch da. Das ist eine ungeheure Autorität, der eigentlich nur Gott gehört. Wisst ihr noch, wie sehr die Pharisäer sich aufgeführt haben, als Jesus dem einen gesagt hat, der Kranke, der Lahme, der so auf dem Bett lag, und er sagt zunächst einmal, deine Sünden sind dir vergeben. Die Pharisäer haben ausgeflippt. Die haben gesagt, was macht er denn? Das ist eine Sache, die nur Gott machen kann. Und dann sagt er zu ihnen, aber dass ihr wisst, dass der Menschensohn auf Erden Macht hat, Sünden zu vergeben, dann sage ich zu dir, steh auf, nimm deine Matte und geh. Also diese Heilung ist gekommen, nachdem er ihm die Sünden vergeben hatte. Sehr interessant. Aber jetzt diese Macht, wo die Pharisäer und die Sadduzäer, die Gelehrten, gewusst haben, das steht nur Gott zu. Diese Fähigkeit ist das Erste, was Jesus seinen Jüngern weitergegeben hat. Man liest so schnell drüber, aber halt mal an und überlege, was das bedeutet. Das ist eine ultimative Sache hier, das ist keine Kleinigkeit. Jesus sagt seine Jünger, ich gebe euch jetzt eine Autorität, der meines gleich ist. Ich gebe euch die Autorität, in meinem Namen zu sprechen, in meinem Namen zu handeln, auf eine Art und Weise, der noch nie zuvor da gewesen ist. So wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Der Geist des Herrn ist auf mir. Denn er hat mich gesandt, er hat mich gesalbt, die Armen die gute Botschaft zu bringen, die Blinden, dass sie sehen, die Lahmen, dass sie gehen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Alles, was Jesus zusteht in seinen Aussendungen, Jesaja 61, Lukas 4, alle diese Dinge hat Jesus jetzt uns übertragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun und größere Werke, denn ich gehe zum Vater. Hier in den ersten Augenblicken, in dem ersten Mal, wo er seine Jünger begegnete nach der Auferstehung, gab er ihnen all das, was seinem Vater ihm gegeben hatte. Es ist erstaunlich. Halleluja. Und er sagt, empfangt im Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist ist die Kraft Gottes gar nicht da. Könnt ihr das verstehen und nachvollziehen? Er hat ihm den Heiligen Geist gegeben und dadurch kam auch die Macht Gottes, die Kraft Gottes, des Odem Gottes, diese schöpferische Kraft Gottes ist dann einmal da. Halleluja. Es kam bei uns in der Gemeinde, die Amber hatte vor ein paar Monaten so ein prophetisches Wort und der ging in etwas so, wenn ihr nur wüsstet, wie sehr ich euch liebe und wenn ihr nur wüsstet, mit wie viel Macht und Autorität ich euch zugerüstet habe, dann werdet ihr ganz andere Menschen sein. Ihr werdet ganz anders handeln und ihr werdet ganz anders reagieren, ganz anders auch mit euren eigenen Problemen umgehen, wenn ihr nur wüsstet, wie sehr ich euch liebe, sagt der Herr, und wie viel ich euch gegeben habe, mit wie viel ich euch ausgerüstet habe. Es ist erstaunlich, dass wir diesen Vorrecht haben, durch den Heiligen Geist so zu handeln, wie Jesus handelte. Jesus sagte, die Werke, die ich tue, sind nicht meine Werke, sondern dies sind die Werke des Vaters im Himmel. Ich tue nichts aus mir selber, sondern ich tue nur das, was ich sehe, mein Vater tut. Genauso gilt es für uns. Wir tun nicht das Unsere, wir gehen nicht so als Diktaturen um diese Welt und sagen, ja, ich habe die Kraft Gottes und ich sage das und das und so, sondern wir gehen durch diese Welt in eine demütige Haltung, wo wir sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Wo wir beten und sagen, Herr, zeige mir, wo es lang geht. Ich habe das nicht in mir, in meinen eigenen Intellekt, dass ich sagen kann, was dran ist. Ich bin total abhängig von ihm, von dem Heiligen Geist, von seinen Begabungen, seinen Fähigkeiten, seine Befähigung, einem Wort der Weisheit, einem Wort der Erkenntnis. Wie kann man für Leute beten ohne solche Dinge? Wer hat das in sich selbst zu sagen, ja, ich weiß ganz genau, was mit dir los ist? Wer kann den Geist eines Menschen kennen, außer den Geist, der in ihm wohnt? Und der Heilige Geist, der wohnt in dir, der wohnt in mir. Wir sind eins mit ihm, jeder ist unmittelbar mit Jesus vereint. Und wenn der Heilige Geist mir sagt, weißt du, was diese Person wirklich plagt, ist so und so. Ein Wort der Erkenntnis. Okay, jetzt weiß ich, was Sache ist und was mache ich jetzt damit her? Jetzt machst du so und so, ein Wort der Weisheit. Weisheit ist zu wissen, was man mit der Erkenntnis tun soll. Das ist was. Halleluja, das ist der Unterschied zwischen den beiden. Es ist für uns das höchste Privileg, den Heiligen Geist zu haben. Das höchste, was Gott uns hat geben können, hat er uns in seinem Heiligen Geist gegeben. Der liebevollste, den wir überhaupt kennen können, ist der Heilige Geist. Unser Tröster. Es ist derjenige, der uns als Trost gesandt ist, als Lehrer, als Beistand. Unser Herzen sollen schreien nach ihm. Oh Herr, gib mir doch mehr von deinem Heiligen Geist. Und doch haben wir so oft diese kleine Unsicherheit in uns in Bezug auf den Heiligen Geist. Und das möchte ich heute ein für alle Mal aus dem Weg räumen. Ich möchte, dass wir ein Gebet miteinander sprechen. Lass mich vielleicht erstmal sagen, das ist erstmal eine Herausforderung. Unsere größte Freude im Leben soll sein, unsere freiwillige Hingabe dem Willen Gottes. Amen. Surrender. Was ist ein gutes Wort für Surrender? Auf Englisch, das Surrender heißt einen völligen Aufgeben, eine Kapitulieren. Ja, ist das ein gutes Wort? Einen Kapitulieren vor Gott, wo wir sagen, Herr, ich lege mich wirklich regelrecht hin vor dir. Ich will nichts von mir selbst, sondern ich will alles, was in mir ist, alle meine Verlangen, alle meine Pläne, alles, was mich macht, will ich hinlegen vor dir. Denn es heißt in der Schrift, wer sich vor Gott demütigt, den wird Gott erhöhen. Wer sich nicht vor Gott demütigt, kann er nicht erhöhen. Es heißt, er widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er mehr Gnade. Und Stolz ist eine interessante Sache. Stolz kann wie Demut ausschauen für uns, für unseren menschlichen Verstand. Gott können wir nichts vormachen. Wir können meinen, oh, ich bin nicht gut genug. Oh, mit mir kann er nichts anfangen. Leute, das ist Stolz. Das ist keine Demut. Das ist nichts, was irgendeinen Wert hat. Weil damit sagst du, Gott ist nicht fähig, das zu tun, was er sagt, dass er machen kann. Er sagt dir, mit mir ist nichts unmöglich. Ich bin in den Schwachen mächtig. Amen. So, wenn wir sagen, oh, ich bin zu schwach, das ist Hochmut. Also tu das nicht, das ist Sünde. Tu Buße, mach es nicht mehr. Und wenn du sagst, ja, mein Weg ist besser. Also ich weiß, was dein Wort sagt, aber das mag ich nicht. Ich mag meinen Weg und irgendwie kämpfe ich mich durch. Das ist genauso Stolz. Das ist leichter zu erkennen, oder? Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir Stellen im Wort Gottes, wo wir meinen, na, so kann das nicht sein. Nein, werde ich mich nicht unterordnen. Werde ich nicht machen. Aber ein Geheimnis, die wir haben, ist, dass all das Versprechen, was Gott uns gibt, ist jenseits dieser Kapitulation, dieses Surrender, diese Hingabe. Jenseits dieser Schritt kommt all das, was Gott uns schenkt. Die Herrlichkeit Gottes, habe ich dir nicht gesagt, sagt Jesus, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Es ist eine Tür, die jede von uns durchgehen muss. Es ist so wie eine Geburt. Aber in unserem Fall ist es ein Sterben. Wir sollen zu uns sterben, wir sollen unser Fleisch kreuzigen. Amen. Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Dennoch lebe ich. Aber nun nicht ich. Also wo ist dein Ich geblieben, wenn es nun nicht ich bist? Dein Ich ist am Kreuz geblieben. Also im ideellen Fall. Aber wir schleppen unser Ich noch lange mit. Und unser altes Ich bestimmt lange noch unseren Lebensweg und auch unseren Weg im Herrn. Eigentlich müsste unser Alltag ein Alltag sein, in dem wir die Werke Jesu tun. Wir sollen für die Menschen beten, wir sollen einfach hingehen und der Herr müsste uns einflüstern können, jetzt geh zur Rechten. Und dann gehen wir hin und dann begegnen wir plötzlich jemanden, der gerade in dem Moment ein Wort braucht, die wir bringen können, oder gerade in dem Moment ein Gebet braucht, oder der sagt, ja, geh jetzt zur Linken. Oder du gehst so in die Bäckerei und der Herr flüstert dir ein, weißt du, sie hat ein Kind und das Kind ist krank zu Hause. Bete für das Kind. Das soll unser Alltag sein, Amen. So war es mit Jesus. Da ging an diesen Brunnen in Bethesda. Und es waren viele Kranken da. Und sein Vater flüsterte ihm in Ohr, siehst du den, der liegt ja 27 Jahre schon da. Geh doch und heile ihn. Es waren Hunderte da. So müsste unser Alltag sein. Wären wir dem Herrn so untergeordnet und untertan, dann wäre das vielleicht noch mehr der Fall. Aber wir wissen immer besser oder wir verstehen es nicht und so machen wir es nicht. Und es sind so viele Faktoren, aber die alle kommen auf das eine zurück. Und das ist Stolz. Wir vertrauen ihm nicht. Gott nicht zu vertrauen, ist zu sagen, ich weiß besser Bescheid. Egal aus welchem Grund. Der Kern der Sache ist, ich vertraue Gott nicht. Und wenn du sagst, ich vertraue ihm nicht, dann sagst du, ich weiß besser Bescheid. Ich habe eine Unsicherheit, ich vertraue ihm nicht. Denn wenn wir dieses Misstrauen einfach beiseite legen, auch in Bezug auf den Heiligen Geist, dann kann er machen, was er möchte. Und was möchte er? Trösten, aufbauen, lehren, die Sachen Gottes zeigen und all diese Dinge. Nun, ich habe mir eine kleine Gebet zusammengebastelt, hoffentlich mit Gottes Hilfe. Und das möchte ich euch erstmal vorlesen. Und dann, ihr müsst es dann wahrscheinlich auch grammatisch korrigieren und so. Das ist eine meiner Dauerprobleme als Ami. Aber ich denke, der Sinn können wir miteinander erfassen. Und ich lese es erstmal vor. Und ich werde euch dann bitten, das mit mir zu beten, aber nur, wenn es euch passt. Das ist kein Zwang, das ist auch keine Formel. Es ist einfach ein Gebet. Vater im Himmel, bitte vergib mir, wo ich Angst vor deinem Heiligen Geist gehabt habe. Ich habe mich von anderen verunsichern lassen. Ich habe dein Wort nicht vertraut. Nun entscheide ich mich, dein Wort zu glauben. Herr Jesus, ich möchte alles empfangen, was du für mich am Kreuz erkauft hast. Ich möchte die Fülle deines Heiligen Geistes empfangen. Alle Geistesgaben, die er mir geben möchte, alle Fähigkeiten, die er mir geben möchte, alle Ämter, die er mir anvertrauen möchte, um dein Volk ein Segen sein zu dürfen und um diese Welt ein Zeuge deiner Liebe sein zu dürfen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle mich ganz in Jesu Namen. Amen. Wollen wir das miteinander beten? Ich bete es vor und ihr könnt es mir nachbeten, grammatisch korrigiert. Also stehen wir miteinander auf. Vater im Himmel, bitte vergib mir, wo ich Angst vor deinem Heiligen Geist gehabt habe. Ich habe mich von anderen verunsichern lassen und habe dein Wort nicht vertraut. Nun entscheide ich mich, dein Wort zu glauben. Herr Jesus, ich möchte alles empfangen, was du für mich am Kreuz erkauft hast. Ich möchte die Fülle deines Heiligen Geistes empfangen. Alle Geistesgaben, die er mir geben möchte, alle Fähigkeiten, die er mir geben möchte, alle Ämter, die er mir anvertrauen möchte, um dein Volk ein Segen sein zu dürfen und um dieser Welt ein Zeuge deiner Liebe sein zu dürfen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle mich ganz. In Jesu Namen. Amen. Und nun halt deinen Augen zu und öffne die Hände, als ob du irgendetwas empfangen würdest. Und lass ihm einfach kommen. Lass ihm euch erfüllen mit der Liebe des Vaters, mit all die Gaben, die er für dich hat, all die Fähigkeiten, die er für dich hat, auch die Ämter. Oh Jesus, Halleluja. Heiliger Geist, komm. Wir laden dich ein, Herr, dass du jetzt kommst und dass du dein Volk erfüllst. Herr, wir haben gehört aus deinem Wort, was für einen Schatz du bist, was für eine wunderbare Gabe du bist von unserem Vater im Himmel, von unserem Herrn Jesus Christus. Heiliger Geist, wir wollen dich. Wir wollen alles, was du für uns hast. Wir empfangen diesen wunderbaren Segen. Wir empfangen dich, Herr. Und wir geben uns dir hin und sagen, komm und lass dein Wille geschehen. Gebrauche uns, Herr, dort, wo du uns gebrauchen möchtest. Herr, wir machen dir nichts vor. Wir sind einfach hier für dich. Wir sind deine Kinder und wir wollen einfach erfüllt sein. Wir wollen in diese Friede des Geistes wandeln. Wir wollen in der Fülle des Geistes, in deine Weisheit wollen wir wandeln, Herr. Wir wollen wirklich gute Zeugen sein und Botschafter an Christi Stadt sein. Und das können wir nicht alleine. Das können wir nur mit dir. Öffne unseren Herzen, unsere Augen und unser Verstand. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen.
Hörst du den Bärenrhythmus? Es ist das Schlagen seines Herzens. Hörst du das stille Rauschen? Es ist der Wind seines Geistes. Hörst du Millionen Stimmen singen? Leidenschaftlich sie erklingen. Proklamieren das Kommen unseres Herrn. Sie singen, komm Jesus, komm. Komm Jesus, komm. Sehen, wie du siehst, die